Also das hat niemand vor über 30 Jahren geahnt, solchen Tag, wie wir ihn heute erleben. Warum kam es überhaupt zu der Jugendmissionskonferenz? Als ich ein junger Mann war, hat Gott mich in die Mission berufen und ich habe nie den Einstieg bekommen, weil es so einen Tag nicht gab. Und unter Mission hat man bei Christen eigentlich nur noch verstanden, dass man sich für die Belange der Dritten Welt einsetzt oder dass man sich an Befreiungsbewegungen unterstützend beteiligt, die einen Guerillakampf führen um ihre politische Selbstständigkeit. Das ist in der Tat mit Mission ein schillernder Begriff bis heute. Das merkt ihr ja schon, dass manche Mitchristen Angst kriegen vor Missionieren. Ich weiß auch nicht, was das ist. Steht ja nie in der Bibel das Wort vor, Missionieren und Mission. Aber steht was drin, dass Jesus seine Leute sendet und zwar einen Auftrag gibt. Damals haben wir Leute aus der Dritten Welt eingeladen. War toll, ein Öldirektor aus Nigeria, ein Hochschulprofessor aus Hongkong, ein Evangelisten aus Bangladesch. Und die haben bei der ersten Konferenz uns einmal gesagt, wisst ihr, dass in der Welt die Menschen nach dem Wort Gottes hungern, dass die was von Jesus hören wollen? Ja, aber die Buddhisten, ja die, und die Moslems, und die Hindus. Und wir müssen ihnen das sagen, die redeten uns richtig ins Gewissen und haben gesagt, es ist ja ganz schön und gut, dass ihr Hilfsaktionen macht. Aber ihr dürft doch bei diesen Hilfsaktionen nicht das Allerwichtigste vergessen, indem ihr ihnen das Wort Gottes nicht sagt und indem ihr ihnen Jesus verschweigt. Natürlich ist das Zeugnis der Liebe wichtig, will ja niemand wegnehmen, angesichts der Not. Aber wichtig ist, wenn Wort und Tat gehören natürlich zusammen, aber warum vergesst ihr denn so oft das Wort? Das Wort von Jesus. Und das müsst ihr bringen. Und dann haben wir uns gewundert, dass unzählige Leute in unserem Land aufgestanden sind. Die haben ja recht. Und wir sind auf einmal aufgewacht, dass wir in den westlichen Ländern ganz betrunken waren vom materiellen Wohlstand und nur an die äußeren Sorgen des Lebens dachten. Und die Leute sagten uns, guckt mal hin, in der Welt überall, wo klar das Evangelium von Jesus bezeugt wird, gibt es Aufbrüche. Da wachsen die Gemeinden. Und überall, wo das wegfällt, muss man bloß ein bisschen Christlichkeit machen, da bricht die Schwindsucht aus. Und da stirbt alles ab. Und das hat uns über die ganze Zeit in diesen Jugendkonferenzen begleitet. Und ich bin so glücklich, dass auch die 19. Jugendkonferenz wieder das Thema hat, das uns ja so bewegt. Wie ist denn das mit unserem Zeugnis? Es gibt ja noch viele andere Themen, die man hat im christlichen Leben, der Verantwortung für die dritte Welt. Aber uns interessiert das, wie ist denn das mit unserem Zeugnis? Und wenn man es mal untersucht, in 2000 Jahren Christengeschichte war es immer wieder so, dass auf diesen Punkt im Grund alles zulief. Und schon vor 2000 Jahren, in den Anfängen der ersten Christengemeinden. Wir wollen einen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte 11. Von Vers 19 bis Vers 26. Wie kam es zur Gründung der ersten Christengemeinde im Heidenland, im Römischen Reich? Ich möchte vorher noch beten, Herr Jesus, wir wollen dir begegnen. Wir wollen nicht über dich reden. Du hast in unserem Leben schon viel gesprochen. Und wir haben dich oft erlebt. Jetzt red zu uns durch dieses Wort. Amen. Überschrieben die ersten Christen in Antiochia. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, den hat man ja gesteinigt, das war der Sozialarbeiter in Jerusalem, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden in der Synagoge. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia. Antiochia am Orontes, es gibt noch eins in Pisidien, das ist auch in der Apostelgeschichte vor, am Orontes, nördlich heute vom Staat Libanon. Die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Hellenisten, zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus, der Kyrios ist, der Weltherrscher. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochien ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen, für Jesus. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, war eine ganz weite Reise, Saulus zu suchen, war viele Jahre versteckt nach seiner Bekehrung. Und als Barnabas ihn, den Saulus, fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Mein erster Punkt. Die großen Dinge, die Gott macht, die ganz großen Dinge, fangen ganz klein und unscheinbar an. Und das ist immer so. Das ist ein Grundgesetz, das ist ein Markenzeichen bei Gott. Lasst euch nie blenden von ganz großen Worten. Die wirklich großen Sachen fängt Gott ganz klein an. Forscht mal, wie bei euch die CVM begonnen haben, wie die Erweckung begann und wie das immer wieder war in der Missionsgeschichte. Das ist immer so. Kleiner Anfang und dann ganz große Sachen. Der Jesus hat auch bloß mit ein paar Männern gearbeitet, wovon etliche noch zweifelten. Und hat darauf diese wenigen Leute seine große Weltmission gebaut. Ihr müsst wissen, dass damals die berufenen Leiter schlimm versagt haben. Die Apostel. Jesus hat sie gesandt, sie sollen in die fernen Länder gehen. Die gingen nicht. Die haben ein blühendes Gemeindeleben in Jerusalem aufgebaut und das war's. Kein einziger dachte daran, dass sie zu den fremden Völkern gehen sollten. Und sie haben die Gemeinde super gepflegt, keiner brach auf. Und dann kam eine ganz schreckliche Katastrophe über Nacht. Eine Verfolgung, ein Christushass, ein Jesushass. Und eine ganze Reihe von Gemeindegliedern sind um ihr Leben gelaufen und wollten sich nur noch in Sicherheit, bloß weg von Jerusalem. Und plötzlich war die blühende Gemeindearbeit kaputt. Einige sind nach Zypern geflohen, einige sind nach Phönizien gegangen. Und eine Reihe dieser Flüchtlinge kamen nach Antiochia. Jetzt müsst ihr wissen, das war eine Weltstadt. Drittgrößte Stadt im Römerreich. So wie ihr es euch vorstellen könnt. Handelsmetropole. Da waren Hochschulen. Da waren Universitäten. Da war was los in der Stadt. Kulturen, Theater. Wahrscheinlich 500.000 Einwohner. Drittgrößte Stadt des riesigen Römerreiches. Und die Christen in dieser verlorenen Stadt, stellt euch mal vor, mit diesem schrecklichen Schicksal im Rücken. Ach, was war das schlimm. In einer fremden Stadt, wo sollen sie hingehen? Sie hatten doch nichts zu essen. Wo kriegen wir einen Job? Wo können wir eine bezahlbare Wohnung kriegen? Da war ein Problem und die Kinder waren noch dabei. Alles unlösbare Probleme. Und dann waren sie ja verwundet in ihrer Seele über dem Erlebten, dass sie sagten, warum ist die Welt bloß so schrecklich, wenn in der Welt solch eine Ungerechtigkeit geschieht? Wir haben doch niemand was getan. Warum muss man denn so leben? Und warum gibt es so schreckliche Dinge in der Welt? Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen in euren Christengruppen. Warum lässt Gott so etwas zu? Das ist eine dumme Frage. Gott lässt zu. Gott lässt viel Leid in der Welt geschehen, das Menschen machen. Gott lässt viel Ungerechtigkeit geschehen in der Welt. Aber das, was wir wissen müssen, Gott kann auch aus dem schrecklichsten Weltelend Segen machen. Und Gott hat diese Vertreibung, eigentlich eine ganz furchtbare Sache, dazu benutzt, dass es zur Gründung der ersten Christengemeinde überhaupt in der Welt kam, außerhalb von Israel. Und zwar, diese Leute haben nicht bloß über ihr Elend geredet, so hätten wir es ja gemacht. Wir wären da gesessen, hätten Wunden gelegt und gesagt, ach, ist alles so schlimm, mein Leben, warum habe ich so eine schwere Lebensführung und mein Lebensschicksal, wo werde ich mit meinen Wunden geheilt? Nein, von diesen Flüchtlingen wird was ganz anderes erzählt. Die gingen in die Synagoge Dort waren die jüdischen Volksgenossen, dort hatte man die Bibel, das Alte Testament. Aber damit war es noch nicht genug, dass sie sich dort hinsetzen und zuhören, wie wir es oft machen in der Christenheit, wo es eine gute Gemeinde, der ich mich anschließen kann, sondern sie traten dort mutig auf und verkündigten das Wort. Mein zweiter Punkt. Die waren nicht stumm, sondern die haben angefangen zu reden und haben gewusst, das ist meine erste Christenpflicht, dass ich reden muss von dem, was ich erlebt habe. Bei uns ist das ja ganz schwierig, dass wir da ganz arg schwer tun in eurer Gemeinschaft. Ja, warum soll ich das? Ich kann das. Wer kann das überhaupt? Also wenn ihr wüsstet, wie ich schüchtern bin, wahrscheinlich viel mehr als ihr. Das ist gar nicht so leicht, weil man da geht uns ja allen so. Wie soll man denn das Wort verkündigen? Jetzt habe ich viele junge Leute heute getroffen, die sagen, ich möchte gar nicht das Wort verkündigen. Ich möchte einfach vorbildlich leben. Und dann warte ich, bis die Leute fragen, warum ich so gut bin. Ich muss immer junge Leute ein wenig warnen und sagen, pass mal auf, auch wenn du ganz toll lebst, die Leute sehen immer die Mängel in deinem Charakter. Auf Schritt und Tritt sagen sie, du bist ein komischer Geselle. Erst recht, wenn du ein Christ bist. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendeiner einen fragt, warum bist du denn so lieb? Habe ich noch nie erlebt. Die sagen, warum bist du so komisch? Also wenn du deshalb deinen Mund hältst, dann ist das ein Irrtum und ein Fehler. Das gibt's gar nicht. Wir können es ja gar nicht fertig bringen, Vorbilder. Ich schaffe das auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir ecken doch überall an. Deshalb Vorsicht. Das haben doch diese Flüchtlinge auch angeeckt. Und sie haben trotzdem geredet. Und das steht dann da. Auch dann plötzlich heißt und sie predigten, das heißt ja reden weiter, sagten das Evangelium vom Herrn Jesus. Das ist ganz klar, um das Wort geht's nämlich. Das Entscheidende, ich möchte das Wort von Jesus weiter sagen. Sie haben es doch gerade erlebt, deshalb waren Sie doch in der Gemeinde. Jetzt stell dir doch bitte nicht eine Predigt vor. Es gibt natürlich manche Leute mit Zwangsvorstellungen, die gehen den Nichtchristen oft auch so auf den Keks, indem sie den ganze Predigten halten. Nein, dass du ganz schlicht erzählst, wie du erzählst, was du zum Mittagessen hast. Ach, ich vertraue meine Lebensführung Jesus an. Du hast vor einem Zeugnis gehört, haben ganz schlicht. Dass wir es an den Krankenbetten sagen, sagt, darfst deine Sorgen Jesus sagen. Er lebt, er wirkt, gibt's den. Er lebt wirklich. Muss gar nicht lang sein. Aber ein echtes Lebenszeugnis, das man weitergibt. Und ihr müsst immer wissen, zu allen Zeiten, so steht schon in der Bibel beim Paulus drin in Korinth, das war so eine richtig säkularisierte Stadt, gottlose Weltstadt, das ist immer eine törichte Verkündigung. Immer blöd sagen, also blöd. Da erlebst du nie Lob. Wenn du den anderen erzählst, ich arbeite beim Roten Kreuz mit, kriegst Lob. Wenn du sagst, ich setze mich ein bei Ärzte ohne Grenzen, kriegst immer Lob. Wenn du ein Wort von Jesus sagst, drehen sich Menschen immer um. Das liegt daran, weil Jesus in unserer Welt verachtet ist. Es hat ja Jesus angekündigt, dass wir diese Schmach mittragen müssen. Reg dich nicht weiter auf. Übrigens war das bei dir auch so, bevor du Christ geworden bist. Die ersten, die dir das Zeugnis von Jesus weitergeben, da hast du auch deine blöden Sprüche drüber gemacht. Bis es tiefer ging, vielleicht hast du vergessen. Das ist ganz normal, ein Wort törichter Predigt, das so wirkt und bei Menschen irgendwo in die Tiefe geht und Frucht schafft, das ist ganz entscheidend und eine große Bedeutung hat. Und was erzählen wir den Leuten? War neulich in einer naturwissenschaftlichen Hochschule, da habe ich so einen kleinen Bibelkreis und es war ein bisschen aufregend, da kamen zwei Muslimas, die waren schon in ihrer Tracht so verkleidet und wir sprachen gerade drüber. Es war November, wir sprachen über den Bußtag und was Buße überhaupt ist, Umkehr. Und dann grinsen die zwei Muslima so fröhlich und sagen, ich habe keine Fehler in meinem Leben. Sag, aber ich nicht. Ich kann es ja immer nur als persönliches Zeugnis geben. Was sagen die, was haben Sie denn für Fehler und für Sünden? Sag, wenn ich euch erzählen würde, wie viel Schmutz durch meinen Kopf durchgeht, wie ich an meinen Kindern versagt habe, wie oft ich süchtig bin. Und dann sagt die andere Muslima, das ist bei uns auch so. Das heißt, wie werdet ihr eigentlich mit der Schuld eures Lebens fertig? Also wollen wir mit Allah erklären am jüngsten Tag, ich bin froh, dass ich jeden Abend bei Jesus ablegen kann. War ganz nett, die sind nachher noch hergekommen, haben sie ausdrücklich bedankt. Mit wenigen Worten. Zwei Muslime in unserer Stadt Stuttgart. Und schlicht bezeugt, was mir an Jesus so groß ist in der Vergebung, ohne sie anzupredigen, ohne sie zu verdonnern, sagen, du bist ein Sünder oder was, nichts. Ich habe es in meinem Leben erzählt und ich brauche ihn doch. Und dass wir so weiter sagen, das ist doch toll. Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Schuld. Und die herrlichste Sache, wie wir weiter erzählen. Ach, unser Bruder Ernst Vater, der ja so beteiligt war an der Jugendkonferenzmission, das ist ja gestern heimgegangen. Ist toll, heimgegangen. Er ist ja herrlich. Er hat kurz vorher seine Frau verloren. Für uns ist doch der Tod kein Schrecken mehr. Das ist doch eine Hoffnung. Wir haben doch dadurch, weil Jesus den Tod besiegt hat, wisst ihr was, wir weiter sagen sollen von Jesus, so praktisch und lebensnah. Und das war so toll, dass diese Flüchtlinge nicht über ihr Elend gesprochen haben, sondern dass sie ganz schlicht dort in der Synagoge das weitergesagt haben. Und bald waren ein paar, das waren so Juden, die im Ausland leben. Die einen wohnten in Nordafrika in der Cyrenaika, das ist von Kyrene, das ist heute Libyen. Und die anderen kamen aus Zypern, Juden aber in der Synagoge, die gleich gesagt haben, eigentlich muss man das allen Menschen auf der Welt sagen. Und die haben zum ersten Mal kapiert, das Evangelium ist kulturüberschreitend. Das ist gar nicht wichtig, ob das die Indianer sind oder die Zigeuner oder Afrikaner oder Nordkoreaner, alle Menschen dieser Welt. Und übrigens, was beim Evangelium ganz einzigartig ist, zu allen Jahrhunderten, aus allen Rassen und allen Völkern brauchen das eine Evangelium von Jesus, weil sonst gibt es kein Heil und keine Rettung. Und die sind losgezogen und haben einfach bei den Leuten, wo haben die das gemacht? Am Waschplatz wahrscheinlich, wo man Wäsche gewaschen hat, beim Friseur oder in der Hochschulpause oder wo die waren als Studenten, haben die gesagt, und die einen erzählt haben, und die anderen gesagt, ach du, was mir wichtig ist, das möchte ich dir auch noch sagen, was mein Leben trägt. Und da heißt dann im Vers 20, sie predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Keiner von denen hat eine Ausbildung erhalten. Nur, dass ihr es wisst. Der Herr Jesus hat immer bestens mit unausgebildeten Leuten gearbeitet. Manchmal würde ich sagen, wahrscheinlich viel schwieriger mit Ausgebildeten. Und keiner hat die beauftragt. Doch, nur Jesus. Von keinem Menschen hatten sie dazu den Auftrag, sondern so wie bei dir und bei mir, sie hatten begriffen, Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Also, bloß sagen, Jesus lebt wirklich, er ist der Herr. Brauchst mit niemandem streiten, brauchst das niemand aufzwingen. Das ist so wunderbar, wenn wir diesen Dienst tun. Und da hat der Jesus noch einen Satz dazu gesagt, der ist mir ganz wichtig. Wer mich bekennt vor den Menschen, bloß er sagt, ich bekenne mich zu Jesus, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor dem himmlischen Vater. Darum ist für dein eigenes Leben wichtig, dass du kein stummer Christ bist, sondern dass du dich ganz schlicht zu Jesus bekennst. Und das Tolle war, diese Leute, ja, die ganze Sache hat ja so angefangen, da war nicht ein Missionsstrategiepapier und eine Konferenz und ein Auftrag und Missionsgesellschaften. Das war alles so spontan und ich wünsche, dass das bei euch wieder so spontan wird, in eurem Jugendkreis, in eurer Gemeinde, wo ihr herkommt, in eurem Ort, in eurer Schule. Einfach andere erzählt und sagt, ganz fröhlich, das erfüllt mein Leben, so wie die anderen vom Fußball erzählen oder von sonst mit dem, was sie erfüllt. Und sagt, das erfüllt mich und das ist die Freude meines Lebens. Und so waren damals die Leute, sie konnten einfach den Mund nicht halten. Und es hat sie so erfüllt, dass sie davon reden mussten, bei jeder Gelegenheit. Und sagten, mir ist der Himmel aufgeschlossen und ich weiß, was kommt und ich weiß, wem ich gehöre. Und ich weiß, wer mein Leben führt, so wie wir es vorher aus Halmahera gehört haben. Wisst ihr, das ist heute die große Not, warum bei uns so viel Schwindsucht ist in unseren Gemeinden. Viele von euch können erzählen, sagen, bei uns im Gottesdienst ist schon sonntagelang der Name Jesus überhaupt nicht mehr vorgekommen. Da redet man von einem guten Gott, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Andere reden vielleicht vom Herrgott. Die stellen sich irgendwas drunter vor. Ich habe neulich gelesen, der Alfred Rosenberg, der größte Ideologe des Dritten Reichs, der Nazi-Ideologie, bevor der gehängt wurde, hat er zu dem Pfarrer Gericke gesagt, ich will von Ihrem Jesus nichts wissen, aber dass Sie es wissen, ich glaube auch an Gott. Der größte Verführer des Dritten Reichs, ich glaube auch an Gott. Also passt bitte auf und sag nicht, ich will von Gott Zeugnis geben. Da stellen die Leute sich was total anderes vor. und erst recht die Hindus und die Muslime und alle möglichen. Gott hat sich sichtbar gemacht in Jesus. Und darum können wir ganz klipp und klar, ich will mein Leben lang nur von Jesus reden. Da weiß ich, dass Gott mich lieb hat, weil Jesus im Kreuz für mich gestorben ist. Der hat gesagt, alle eure Sorge sollen wir auf ihn werfen. Er hat uns gelehrt, wie man beten soll. Ich weiß alles durch Jesus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist doch ganz wunderbar, dass ich weiß, was los ist. Muss das nur den Punkt noch mal packen, warum in unseren Gemeinden so wenig von Jesus geredet wird. Das ist ein ganz notvoller Punkt, weil wir so verschwommen von Gott reden. Und das übrigens dann auch frommes Gelaber, das niemand anspricht. Christen nicht und Nichtchristen auch nicht. Das ist gar kein Wunder, wenn Kirchen leer werden. Aber es stimmt ja tatsächlich, was wir erleben. Lasst euch mal erzählen aus China. Lasst euch mal erzählen heute aus dem Iran. Selbst in der schlimmsten Verfolgung des Khomeini. Dass eine wachsende Zahl von Muslimen was hören will von Jesus. Ich habe viele Muslime gefragt, ich habe Buddhisten gefragt, die Christen geworden sind. Warum habt ihr den Schritt getan? Die sagten alle. Ich habe gesagt, waren die Gottesdienste so, unsere Lieder oder die Pfarrer so. Nicht? Die haben gelächelt. Sie haben alles nicht angesprochen. Aber wir haben das erste Mal was von Jesus gehört haben. Da haben wir geahnt, dass die Tür zum Himmel offen. Und wir haben gesucht und geforscht. Und was war das für ein Tag, als wir ein neues Testament in der Hand hatten? Das wissen oft bei uns die Leute gar nicht mehr. Aber vielleicht erlebt ihr es mal bei euch in eurer Gruppe, dass ein gottloser Kerl zum Glauben kommt, der auf einmal wie die ersten Schlücke tut, als ein Durstender. Ein Evangelist aus Sri Lanka hat es mal mit einer ganz einfachen Formel gesagt, wenn wir von Jesus reden, dann ist es wie ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Das ist die Botschaft, die wir haben. In allen anderen der Fragen wissen wir gar nicht viel Bescheid. Aber das ist die lebensnotwendige Sache, die wir verkünden müssen, weil allein Jesus uns zum Vater führen kann. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich hat Jesus gesagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen. Und das müssen die Menschen wissen, in dieser Ausschließlichkeit müssen sie wissen. Es ist toll, dass man bei Jugendkonferenz Weltmission wieder daran erinnern kann. Das ist eigentlich die Sache, um die es geht. Und niemand anderes kann dich bewahren im Tod als Jesus. Und im Sterben kannst du nur in die Hände von Jesus fallen. Es gibt keine Gewissheit, es gibt keine Vergebung der Schuld in keiner Religion der Welt, als allein in Jesus, der eine Sühne am Kreuz für uns geschaffen hat. Im Islam gibt es keine Vergebung, gibt auch keine Heilsgewissheit. Es gibt im Hinduismus, da gibt es Bäder im Ganges, aber die Schuld geht nicht weg. Es gibt Symbole, aber es gibt keine Vergebung der Schuld, wie sie Jesus geben kann. Und jetzt gibt es noch einen wichtigen Abhaltungsgrund, warum wir nicht reden. Wir haben jetzt ein paar Dinge genannt, dass wir sagen, wir reden lieber von Gott und so. Pass bitte auf. Dann gibt es noch den anderen Grund, dass wir sagen, wir müssen zuerst die Weltprobleme lösen, die Armut und Hunger. Wir wollen alles tun gegen die Weltprobleme. Hören Sie mal, alle aktiv. Und auch die Nichtchristen sind auch aktiv. Wundert euch nicht. Aber darüber wollen wir nicht das Evangelium von Jesus verschweigen. Das wäre ja schrecklich. Das muss doch Hand in Hand gehen, dass wir sagen, aber das müsst ihr wissen, das Wichtigste ist uns Jesus. Und da treffen wir noch einen Grund, der viele abhält, die sagen, aber interessiert das denn die Leute wirklich? Weiß ich, was die Leute interessiert. Guck mal die Fernsehprogramme, interessiert das die Leute um Sport oder was interessiert die Leute? Das kriegst du nie raus, was die Leute interessiert. Die sagen dir es auch gar nicht. Aber du weißt es, wenn du das Wort von Jesus liest. Dann kannst du etwas hören von Jesus. Der kennt nämlich die Herzen der Menschen. Und da hat Jesus gesagt, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Menschen sind verloren. Und das ahnen heute viele, auch wenn sie Banker sind mit einem Riesengehalt, auch wenn sie einflussreiche Wirtschaftsführer sind, auch wenn sie Schlagerstars sind, auf der Höhe der Leiter klettern. Sie haben keine Zukunft in ihrem Leben, sie reden nicht drüber, sie klammern das aus, geht zu den alten Leuten ins Altenheim. Ihr dürft das Thema Tod gar nicht ansprechen, weil sie nicht wissen, wohin sie kommen. Beim Johannes Jesus hat er noch den Quatsch behauptet, dass er da oben im Himmel jetzt singen würde. Was für ein Unsinn. Wenn die Leute so einen Käse noch einander erzählen. Und in dieser Welt haben wir eine Botschaft, dass wir ihnen sagen, und ich weiß es besser, was Jesus sagt vom Gericht und von der Vergebung und vom Seligwerden. Und das ist doch wunderbar. Menschen sollen nicht verloren gehen. Und dieser Ernst steht in der Bibel drin. Man kann verloren gehen mit all seinen guten Werken, mit all seiner Bildung, mit all seiner Schönheit, mit all dem Reichtum, den man aufbaut. Verloren in Zeit und Ewigkeit. Ein ganz furchtbares Wort. Jesus will nicht, dass wir verloren gehen. Davon müssen wir reden. Und das ist wichtig. Und wenn du dann einmal anfängst, Hausbesuche zu machen, bei jungen Leuten zum Beispiel, besuch doch die, die früher mal bei dir im Kreis waren, jetzt nicht mehr kommen. Besuch mal, hör mal zu. Und du wirst gleich merken, da ist eine Leere da. Und dann geh zu den Krankenhäusern, wo da junge Leute liegen, die operiert werden, und sag das doch weiter. Und auf einmal wirst du merken, das Feld ist reif zur Ernte, es fehlt bloß bei uns im westlichen Heidenland, das ist das schlimmste Heidenland der Welt. Unser westliches Europa, ist ja furchtbar. Wenn du da anfängst, in deinem Ort und mit Liebe und Geduld und Freundlichkeit von Jesus zu reden, von Jesus ein paar ganz schlichte Sachen, die dir wichtig geworden sind, du wirst staunen, welch ein Echo du findest. Die Welt hungert nach Jesus. Die ganze Welt hungert nach Jesus. Und am meisten im Islam, im Buddhismus, im Zauberkult. Im Islam ist das in Nigeria mit den Attentaten der Hintergrund, weil sich dort so viele Muslime zu Jesus bekehren und diese Christen, die dort frisch bekehrte Muslime sind, nicht zurückschlagen, wenn diese Terrorgruppe kommt, sondern für ihre Verfolger beten am offenen Grab. Und das ist ein Zeugnis von Jesus, das sie dort geben. Und das ist überall so in Hinduismus und wo überall in der Esoterik bei uns. Und die materiellen Güter, die wir heute haben, können doch ein Herz nicht füllen. Sicher, man braucht noch ein bisschen mehr. Aber das kannst du mit allen Gütern dieser Welt nicht füllen. Entscheidend ist doch, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Darum hat die Unternehmung einen Wert. War mir wichtig bei jedem Besuch, den ich in meinem Leben gemacht habe. Jesus, du willst was machen, jetzt benütze auch meinen Einsatz dazu. Und da sind wir beim dritten. Da steht dann drin, Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig. Die hat Jesus absolut vertraut. Weißt du, du kannst keinen Menschen bereden. Du kannst machen, was du willst. Es ist noch nie einem Menschen in der ganzen Weltgeschichte gelungen, durch seine guten Worte, durch Beispiele oder durch seine Kunst, einen anderen zum Glauben an Jesus zu bewegen. Das kann nur der Heilige Geist machen. Und das müssen wir immer wissen. Ich kann nur die Außenarbeit tun, keine Zeugnisse haben. Herr Jesus, bist du dran? Und er hat es damals gewirkt unter den Hellenisten. Das waren griechisch erzogene Leute in der Weltstadt Antiochien. Waren Wirtschaftsleute, Kaufleute, wie es so war. Und die wurden an Jesus gläubig. Das ist ganz toll. Noch nie hat ein Mensch Gemeinde gebaut, obwohl man das heute sagt, ich will da Gemeinde bauen, wir bauen unsere Gemeinde. Der Herr Jesus hat immer gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und ganz viele Gemeinden brechen ganz schnell wieder zusammen. Wir Menschen können nur Werkzeuge sein, lasst euch demütig von Jesus leiten. Aber auch das Gläubigwerden, das Evangelisieren, wir können das gar nicht machen, wir sind nicht die Macher. Sondern der Herr Jesus ist der Macher, der ist der Chef. Und damals hat er es geschenkt und das hat er vielmals geschenkt. Und was er das geschenkt hat, geht mal nach Kuba, was dort für eine Explosion geschehen ist, im schlimmsten Kommunismus. Wenn es mal in Nordkorea geschieht, seht, was dort unter der Verfolgung heute geschieht, was da in China passiert ist, in der schlimmsten Mao-Verfolgung. Das Evangelium hat sich ausgeweitet, ganz schlichte Leute waren das. Sie haben ihre Bibel in der Hand, haben das weitererzählt. Ganz einfach mit ihren Worten ist das gewesen. Darf ich es ganz offen sagen, ich habe heute oft Angst, dass wir Christen uns verzocken. Wisst ihr, verzocken kann man sich bei der Geldanlage, aber verzocken kann man sich im Missionsdienst. Ich habe viele getroffen, die haben gesagt, ich gehe raus, ich bin ein toller Arzt, ich mache da draußen was. 4 Wochen und dann sind sie eingebrochen mit dem ganzen Können. Für Jesus kannst du nie was. Es gibt Pastoren und Prediger, die sagen, ich fange eine neue Gemeinde an, bald wird sich die Gemeinde verdoppeln. Ob was? Nach 2 Jahren ist alles leer. Glaub doch nicht mehr den Zuckern. So kann man doch nicht Reich Gottes bauen. Heute die großen Pläne, ich habe Visionen, ich habe Pläne, ich habe das Modell, das ich baue. So baut man doch kein Reich Gottes, so baust keine Jugendarbeit. So werden erstarrte Gemeinden nicht erweckt mit neuen Ideen. Aber wo der Herr Jesus baut, baust du nicht vergebens. Und der Herr Jesus will, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Und ich habe gemerkt, da brauchen wir gar keinen langen Umweg. Da muss man nicht sich zuerst ganz weltlich machen und da muss man die Botschaft des Evangeliums von der engen Pforte nicht ganz breit und bequem machen. Da muss man das Evangelium auch nicht entschärfen und so gottlos reden wie die Leute auch in der Welt. Sag's Evangelium. Und das ganz Besondere ist, wo die Aufmerksamkeit ist, auf dem Evangelium von Jesus. Und da steht, wurden, Vers 21, wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Was ist eine Bekehrung? Das ist ein 180-Grad-Wechsel. Sagen Leute, ich liebe das Wort Bekehrung nicht. Du, das war das Wort, das Jesus am meisten gebraucht hat. Am meisten hat Jesus über das Wort Bekehrung gepredigt. Das kann man auch an Buße tun, aber das ist noch blöder, seitdem die blöden Politessen rumlaufen. Also, was Buße ist, das ist noch schwieriger. Das heißt, reiß das Steuer deines Lebens rum, du bist ja selber gelebt, reiß rum, leb mit Jesus. Unterstell dich seiner Fürsten, ganz einfach. Ich lese zurzeit immer wieder, dass da Leute sagen, ganz erfolgreich, in unserer Gemeinde erreichen wir so und so viel entkirchlichte Personen. Ich muss immer lachen, denke, es geht doch nicht darum, die zu erreichen oder dass die auf dem Stuhl rumsitzen. Es geht doch darum, dass sie Menschen bekehren. Zählt eure Bekehrungen. Auch besser zählt sie nicht. Denn ihr wisst ja gar nicht, wie der Herr Jesus arbeitet. Es kann ein Samen, kann auch später aufgehen. Wir sehen das ja oft gar nicht, wie die Wirkungen sind. Wie oft hat dein Vater für dich gebetet, bis die Frucht aufgegangen ist, Volker Schmidt. Das ist doch herrlich, lassen wir doch das den Herrn machen. Aber entscheidend ist, dass ich das will, dass Jesus sich zu meinem Dienst bringt. Der Herr war mit ihnen. Ist das bei deinem Dienst so? Jesus muss mitgehen. Egal wo du bist. Es geht doch heute nicht um eine Aussendung in fremde Länder nur. Wir brauchen doch hier in unserem Land am allerwichtigsten wieder Christen, die von Jesus reden und die ein volles Herz haben und eine Freude haben. Und wo man es der Gruppe abspürt, die machen das. Ich weiß noch, wie ich junger Pfarrer war im Schwarzwald und haben eine Bibelwoche gehabt und dann kamen ein paar Fackelträger vom Bodenseehof. Mir hat die Sprache verschlagen. Die haben gesagt, wir gehen heute Abend in die Disco. Ich sage, könnt ihr in den Disco? Ich sage, doch, wir bitten den Disco-Jockey, dass wir kurz ein Lied singen dürfen. Und haben die 10 Minuten von Jesus erzählt. Das gab es auch, stand am nächsten Tag in der Zeitung. Die hatten einfach Mumm in den Knochen. Und hat gar nicht viel gekostet. Da muss man keine Band arrangieren. Da haben die mit ihren Klampfen gemacht. Und ich wünsche mir wieder bei euch so einen Mut, dass ihr sagt, ach, ich sag das, wo eine offene Tür ist, gehe ich durch. Und ich möchte das anderen sagen, Jesus bekennt sich dazu, so wie damals in Antiochia am Orontes, an dieser großen Weltstadt. Und es bildet sich eine Gemeinde und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Uns geht es darum, eine ganze Wendung, dass Menschen brechen mit der Sünde und frei werden und neue Menschen werden. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und da gehört auch noch eins dazu, da kam ein Mann aus Jerusalem. Die in Jerusalem haben sicher geschwinden, Schrecken bekommen. In Antiochia ist eine neue Gemeinde entstanden. Da sind die Christenheit immer so die Angst. Ist das eine Sekte? Oder lehren die auch richtig? Oder haben die eine schwierige Sonderlehre? Es gibt ja manche Leute, die würden am besten alles verbieten. Ich hatte in meiner Heimatgemeinde einen Pfarrer, der immer sagte, obwohl wir einen Jugendbibelkreis hatten, am besten gäbe es unsere Arbeit nicht. Der wollte immer, wir sollten Geld sammeln für seine Kirchenprojekte. Das war ihm das Wichtigste. Also es gibt absonderliche Gründe, warum Leute gegen Arbeiten sind. Aber der da kam von Jerusalem, den die Apostel geschickt haben, das war ein Mann mit Herz. Barnabas. Wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte, Sohn des Trostes. Der hat eine Verständnis. Ich wünsche euch, dass ihr in eurem Jugendkreis auch ältere Christen habt, die euch begleiten, euch auch in euren evangelistischen Aktionen Rat geben können. Sagt, sei nicht so fanatisch und habt einen langen Atem. Und da steht es doch da, voll des Heiligen Geistes. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht uns unsere Sünde bewusst und die Größe von Jesus. So steht es in Johannes 16. Das ist ein Wunder vom Heiligen Geist. So ein Mann, der selber seine eigene Schwäche kennt und der Jesus kennt und der ein Zeuge ist. Und er hat sie ermahnt, nicht mit äußeren Ordnungen, er hat sie ermahnt, mit ganzem Herzen bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Das ist doch toll. Das muss man. Man muss auch wachsen, aber nicht mit der Zahl. Lass doch das blöde zahlenmäßige Wachsen weg. Steht nirgendwo in der Bibel. steht bloß wachsen auf das Haupt hin auf Jesus Christus. Dass wir immer mehr mit unserem Leben von Jesus durchdrungen, erfüllt sind, dass er unsere Gedanken beherrscht, dass ich immer mehr verstehe von seinem Wort. Kommt gerade von einem Kurzbibelschule, 2,5 Tage am Folgensee, Hebräerbrief mit 60 jungen Leuten. Was ist so eine Sache? Ich habe ganz neu wieder getankt im Wort Gottes. Und ihr müsst merken, am meisten kommt der Jesus nach, wenn er Bibel lest. Ich kann mir überhaupt eine lebendige Gemeindearbeit ohne Bibelstunde, lebendige Bibelstunde, wo wir Jesus entdecken und seine Kraft in allen Funktionen. Und da steht da, er erkannte die Gnade Gottes. Das war Gnade Gottes, dass da was aufgebrochen ist. Das war nicht Können von Menschen. Wir haben nicht so einen Machbarkeitswahn. Wir können alles. Wir können gar nichts im Reich Gottes, aber die Gnade Gottes macht uns fähig. Das ist so eine schöne Jahreslosung. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. So gehst du nach Hause. Jesus will durch dich, weil du schwach bist, was wirken. Toll, und dich braucht Jesus in deiner Schwäche. Die Gnade macht es. Ich habe als junger Mensch in meinem Leben auch gedacht, was ich alles machen will. Und mir ist manches zwischen den Händen zerbrochen, bis ich gemerkt habe, die gnädige Herablassung von Jesus, der mich benutzt als fehlender Mensch, das ist ein Wunder. Und da habe ich oft gestaunt, was dann Jesus oft gemacht hat, nachdem alles zusammengebrochen war, was er aufgebaut hat. Dass so eine Jugendmissionskonferenz entstanden ist, kann keiner machen. Und vieles andere, die ganzen Missionswerke, die ganze Mission, die da war. Lies doch mal die Geschichte, was das für schwache Leute waren, oft körperlich angeschlagen, und die Gnade des Herrn war mit ihnen. Er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk wurde vor den Herrn gewonnen. Das ist ganz wichtig. Man sagt, bleibt bei dem Herrn Jesus, das war wichtig, brecht mit der Sünde, macht einen klaren Schnitt, heiligt euer Leben für den Herrn, folgt ihm nach. Und dient dem Herrn mit Freuden. Das war wichtig. Und sucht die Gemeinschaft auch mit den anderen Mitchristen. Lasst euch stärken. Und das ist so wichtig. Und lebt mit Jesus. Er muss der Herr eures Lebens werden. Das ist wichtig. Und darum brauchen wir auch die Gemeinschaft untereinander, wo wir uns ermahnen. Noch einen vierten und fünften Punkt. Vierter Punkt. Mitarbeiter fehlen. Immer fehlen Mitarbeiter im Reich Gottes. Hört ihr auch drüben bei den Ausstellungen, fehlen unheimlich viele Mitarbeiter. Schon Jesus hat gesagt, es fehlen Arbeiter in der Ernte. Leute, die richtig schaffen können. Also Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Das ist das Schwierige, dass ihr es wisst. Es war von mir nicht frivol gesprochen. Ich habe ein bisschen gehört die Lebensgeschichte von dir, Volker. Ich sagte, da ist ein Platz, wo Jesus was mit dir machen kann. Das hat der Herr getan. Sucht immer, wen hat Jesus schon gesandt. In Jerusalem hat man den Saulus nicht brauchen können, da musste er wegfliehen. Die haben gesagt, dem Saulus habe ich Angst, das war so ein Christenverfolger. Es gibt ja in der christlichen Gemeinde viele Ressentiments gegen Leute, und der gefällt mir nicht und der passt mir nicht. Und Mitarbeiter, es geht auch nicht um einen Gabentest, das ist der größte Unsinn. Jesus begabt die Unbegabten, das ist doch gar nicht wichtig. Die, die gern reden können, die sind fürs Reich Gottes gar nicht geeignet. Sondern die auf den Knien liegen und das Wort bitten, das ist was anderes. Die kann Jesus brauchen. Du musst bloß rausrennen, wen hat Jesus vor? Und da fiel dem Barnabas ein. Da war der Saulus, vor Jahren hat er sich bekehrt. Und er liegt unnütz auf der Seite. Und da war es ihm plötzlich klar durch den Heiligen Geist, der Saulus muss her. Es war eine weite Reise nach Tarsus. Das ist das Schwierigste, wenn Mitarbeiter gewinnen, rauszubringen. Wen will Jesus an dem Platz haben? Und dann hat er ihn geholt. Und dieser Saulus wurde der größte Völkermissionar aller Zeiten. Weil der Barnabas den klaren Blick gehabt hat, durch den Heiligen Geist. Und die Gemeinde von Antiochia, die so ganz zufällig anfing, wurde die größte Missionsgemeinde, da sind alle ausgesandt worden. Der Paulus hat sie immer aussenden lassen von Antiochia. Die hat am meisten für die Weltmission getan. 20 Jahre später gab es keine Stadt im Römerreich, wo der Name Jesus nicht bekannt war. Durch die Gründung von Antiochia. So kann der Herr wirken. Ganz klein und ganz große Wirkung. Ist ganz gewaltig, was er hier genannt hat. Mein vierter Punkt. Mitarbeiter gesucht. Mitarbeiter gesucht. Die muss Jesus aussuchen. Wir haben keine Intuition. Wir haben auch keine Stimmen, die wir hören. Bete drüber. Ich weiß noch, wie meine Frau einen Mädchenkreis gegründet hat und dann, wir hatten schon zwei Kinder und hochschwanger waren, jetzt geht es nicht mehr im Mädchenkreis. Wir haben abends noch immer wieder gebetet, Herr, zeig uns jemand. Und plötzlich fiel uns jemand ein in der Gemeinde, wir verstanden es später gar nicht mussten. Und die Frau hatte den Mädchenkreis zur Blüte geführt. Wir sind manchmal wie borniert. Herr, du musst den richtigen Mitarbeiter finden. Du hast eine Kenntnis von den Herzen. Das wünsche ich euch, dass ihr das auch so macht, wie die in Antiochia. Und dann haben die einen Spitznamen gehabt, plötzlich in der Stadt. Weil die immer von Jesus geredet haben, gesagt, das sind die Jesuaner, man hat gesagt, die Christus, die Christianer oder die Christusleute. Das Schöne war, dass man das nicht bloß gesagt hat, weil die immer auf Jesus zu sprechen kamen. War ein Stück ein Spitzname. Und zwar doch ein Name, der auch gepasst hat. Weil die Leute sagten, bei denen sieht man es in ihrem Leben, dass Christus der Herr ist. Da hat sich etwas verändert, das sind erneuerte Menschen. Die haben nimmer über das Leid ihres Lebens gesprochen. Denen war nimmer wichtig, was sie verloren haben. Die haben gebrannt für Jesus. Und ihr ganzes Leben war Freude in Jesus, Hingabe für Jesus. Das war echt, der Name hat gepasst. Und den Namen tragen wir bloß, oft tragen wir heute diesen Namen zu Unrecht. Den tragen viele, die bloß religiös sind, die vielleicht irgendwo mal in eine christliche Sozialisation hineingekommen sind, aber die nie Jesus gekannt haben. Und darum ist so wichtig, dass ihr es wieder bringt, dieser Christenname, sowas Herrliches, der unser Leben prägt. Ihr eigensüchtiges Ich war gekreuzigt, das ist der Kernpunkt. Ich lebe nicht mehr nach meinem Wunsch, nach meinem Willen, nach meinem Ich. Jesus soll mein Herz sein. Ich lasse mich von ihm treiben und führen. Und das ist das erfüllte Leben. Wie heißt es so schön, nämlich in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts. Es hat sich damals erfüllt. Wunderbar, wenn das stimmt. Wenn wir nicht bloß über Jesus reden, sondern dann auch für Jesus leben. Aber nur so rum geht's. Und noch das Letzte, Gottes Plan kommt zur Erfüllung. Wenn du die Verse weiterlässt, wissen Sie, was sie dann gemacht haben? Die haben eine Sammlung gemacht für die Hungernden damals im Römerreich. Da war eine Hungersnot ausgebrochen. Soziale Taten, natürlich machen Christen soziale Taten. Und die Jesusleute machen viel mehr soziale Taten als die, die drüber schwätzen. Auch in unseren Tagen gibt es so viel Armutsbekämpfung. Mensch, tu doch was! Aber die Arbeit kannst du nur tun mit Jesusleuten, die vom Geist von Jesus überwunden sind. Der alte Bodelschwing, Friedrich von Bodelschwing, hat mal gesagt von seiner Arbeit an den Geisteskranken in Bethel, mit der liberalen Theologie hätte man das nie tun können. Ich habe Leute gebraucht, die Jesus blind vertraut haben, die man einsetzen konnte. Soziale Taten, die folgen nach. Aber zuerst ist wichtig, dass Leute von Jesus reden, dass Jesus Herr ist, dass manche sich bekehren, gläubig werden. Und das ist eine wunderbare Geschichte, was da passiert. Da waren ein paar Flüchtlinge, ihr schweres Lebensschicksal hat sie nicht bewegt. Das haben sie weggelegt, sie waren erfüllt von Jesus. Und das Evangelium ist durchs Römerreich gedrungen, weil Jesus sein Reich baut. Was Wunderbares, Ernst Vater ist gestern verstorben. Eine kurze Zeit, er freut sich im Himmel mit, dass wir heute zusammen sind. Aber die Stafette wird weitergegeben, Freunde. Und ihr seid dran, die Stafette weiterzunehmen. Heute in unserer Zeit, wo die meisten Gemeinden gottlos geworden sind, glaubenslos, entkirchlich, das Wort Gottes zurechtgeschnipselt wird, wo viele mit Jesus nichts mehr anfangen. Seid Jesus Zeugen, damit Jesus nochmal eine Erweckung in unserem Land schicken kann. Das wünschen wir, dass ihr seine Zeugen seid im Heidenland hier, in unserem Heidenland. Da heißt bei einem Propheten mal, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und dann hat dieser Jesaja, ein junger Mann, gesagt, hier bin ich, sende mich, egal wo, ich bin bereit, dein Zeuge zu sein. Wir wollen noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du deine Geschichte machst, auch mit uns. Aber wir wollen dich erkennen, immer mehr. Wir haben nur ganz wenig von dir bisher erkannt. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben, deine Größe, deine Macht. Ganz wunderbar. Und gebrauche uns, dass in unserem toten Heidenland noch einmal dein Evangelium hörbar wird, dass Menschen sich bekehren und dass du deine Gemeinde bauen kannst Und Herr, wir freuen uns, wenn wir einmal in der großen Schar sind vor deinem Thron, aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. Dass wir da dabei sind, dass wir noch viele herzubringen, aus allen Teilen der Welt. Herr, wir wollen beten für alle, die wir auch von hier ausgesandt haben, dass du sie stärkst, aufrichtest und ermutigst, aber dass du uns den Weg weist. Das wunderbare Geheimnis, kleiner Anfang, große Wirkung. Danke, Herr. Amen.